Dann möchte ich ganz zu Anfang einmal beten. Im Theologiestudium wurde es mir von irgendeinem Dozenten immer so reingetrichtert, wir beten niemals kurz. Damit wollte er nicht sagen, dass man nicht kurz beten kann, sondern beten ist nichts, was man mal eben kurz macht, sondern wir beten zusammen. Vater, danke dir, dass, egal ob kurz oder lang, du eh weißt, was uns beschäftigt. Und wir dir nichts erst sagen müssen, dass du im Bilde bist. Wir müssen uns dir nicht verständlich machen. Wir müssen nicht die richtige Sprache wählen. Wir müssen nicht die richtigen Vokabeln finden, sondern du hast selbst uns den Heiligen Geist gegeben, um einen richtigen Übersetzer zu haben. Und alles kommt bei dir an und dafür danken wir dir. Und wir wollen dich bitten, dass du jetzt die Zeit, die wir hier miteinander haben, segnest, dass du Peter segnest und dass du dich als der weißt, der du versprochen hast zu sein, mitten unter uns und mächtig und kräftig. Und das bist du. Und darum wollen wir dich jetzt gleich ja auch noch loben in Liedern, wollen von Peter was hören, von dem, was du uns zu sagen hast, und freuen uns danach auch aufs Essen, aber ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Danke, dass wir geistlich und auch körperlich immer wieder gut von dir versorgt werden hier. Amen.
Guten Abend miteinander. Ja, es ist schön, dass wir miteinander sind. Ich brauche einen Freiwilligen und das bist du. Komm mal vorne. Ich habe deinen Namen vergessen.
Elias.
Elias. Ja. Bitte fass das hier an.
Oh, ist warm.
Ist warm? Ja. Ist heiß?
Na, von außen nicht.
Von außen nicht. Aber tu deinen ganzen Pfoten umherum.
Ja, ja. Ja, ist warm.
Ja, ist gut. Alles klar. Das ist alles, was ich nötig hatte. Ja, kannst du. Sehr gut gemacht. Also, das läuft ein bisschen schulmäßig ab in diese Stunde. Und ich gebe das weiter, weil ich dachte, auf einem PowerPoint, da seid ihr zu beschäftigt und ich möchte das als Einleitung angeben und da könnt ihr das mitnehmen. Ich hoffe, es gelingt uns, nachdem ich mit dieser Einheit fertig bin, dass wir Zeit haben, ein paar Fragen zu stellen. Das ist durchaus angebracht am Ende dieser Einheit und ich lade euch herzlich dazu ein. Das heißt, feed your faith, not feed your face, sondern feed your faith. Und da habe ich oben einen Vers aus 1. Samuel 30, 6. Und das heißt, und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Also es war so, David war abwesend mit seinen Männern. Und da kamen die Feinde, sie haben ihr Camp, ihr Lager überfallen und ihr Gut und Haben und auch Frauen und Kinder gekidnappt. Und sie hielten ihn für den, der schuldig war. Und deswegen heißt es, er war in großes Bedrängnis. Ich würde sagen, ja, könnte man doch sagen, denn sie wollten ihn steinigen. Und dann am Ende heißt es, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und es wird Zeiten kommen, da wo die Gemeinde nicht vorhanden ist, die Geschwister nicht um uns herum sind. Und wenn wir ganz allein sind, sind wir in der Lage, wenn es darum geht, ich, meine Bibel und Jesus, kann ich genau das machen, was David hier gemacht hatte. Mich ermutigen lassen, wenn niemand anders da ist, in dem Herrn. Ich weiß für mich selbst, wenn ich dazu beauftragt bin, das Wort Gottes weiterzugeben, wo bekomme ich meine geistliche Speise? Gabi und ich, wir können zum Gottesdienst, ohne daran beteiligt zu sein, bestimmt weniger als 10-mal im Jahr. Manchmal weniger. Manchmal ist das weniger als 5. Und ob das beruflich bedingt ist, ob das dienstlich bedingt ist, manchmal sind wir in Zeiten da, wo es darum geht, ich bin allein mit meiner Bibel und Jesus. Kann ich das genau tun, was David hier gemacht hat? William Booth, der Gründer von der Heilsarmee, sagte einmal, die größte Gefahr des 20. Jahrhunderts wird sein, Religion ohne den Heiligen Geist, Christentum ohne Christus, Vergebung ohne Buße, Erlösung ohne Erneuerung, Politik ohne Gott und Himmel ohne Hölle, ich würde sagen, und eine Gemeinde ohne Bibel. Und wir leben in solche Zeiten. So wie es hier beschrieben ist. Und Paulus hat das angesprochen, als er ein junger Pastor namens Timotheus gesagt hatte, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Und diese kommende Generation hat zunehmend damit zu tun. Ich habe Rainer Wurz heute Morgen gesagt, nach dem Gottesdienst, ich bin so dankbar für den Dienst dieses Hauses. Da können wir nur dankbar sein. Paulus sagte in Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Was meine Denkweise bestimmt, bestimmt maßgeblich, wen oder was ich vertraue. Was meine Denkweise bestimmt und belagert, bestimmt maßgeblich die Überzeugungen in meinem Herzen, wovon mein Glauben herkommt. Und deswegen ist das so wichtig. Ich habe einen Bericht, das ist etwas älter. 2022 verbrachten die 13- bis 18-Jährigen in den USA 8,5 Stunden pro Tag durchschnittlich vor einem Bildschirm. Nun, es ist mir vollkommen klar, dass das manchmal erforderlich ist, wegen Schularbeit, wegen Beruf und so weiter und so weiter. Und dennoch, abgesehen von dem, was wir anschauen, überhaupt die Menge an Einfluss in unser Gehirn, das macht was mit uns. Und da müssen wir bewusst etwas tun, um dagegen zu steuern. Ich habe einen Student kennengelernt in Kanada, der war Profi-Golfer. Und ob ich das hinkriege, wenn man zum Beispiel diese Golfball auf einen sogenannten Tee tut und dann will man schlagen. Er sagte, wenn der Schläger nur ein Grad krumm ist hier, heißt das 10 Meter Fehler irgendwo auf dem Fairway. Wir hatten einen Profi-Golfer auf der Bibelschule dieses Jahr im Bodenseehof. Und ich fragte ihn, stimmt das? Und er sagte, ja, das stimmt. Und das lehrt mich, dieser Kontaktpunkt hier ist alles beim Golfspielen. Und dieses in der engen Gemeinschaft, im Geist Gottes leben, das ist alles beim Christsein, was meinen Alltag angeht. Diese ungestörte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der in mir wohnt durch seinen Heiligen Geist. Und eben das, was wir heute Morgen oder heute Abend ansprechen, ist so wichtig, weil das ist eine Art und Weise, wie wir, und das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir diesen Kontakt pflegen. Ich sage unseren Studenten, speise dein Gottvertrauen und deine Zweifel werden verhungern. Speise dein Gottvertrauen und deine Zweifel werden verhungern. Und es heißt in Psalm 9, Vers 11, wer deinen Namen kennt, setzt sein Vertrauen auf dich. Wer deinen Namen kennt. Und dieses Christus kennenlernen, diese Gemeinschaft mit ihm pflegen, das ist unersetzbar im Leben eines Kindes Gottes. Die Fackelträgerbewegung ist eigentlich eine Laienbewegung. Gott hat einen englischen Major, der war eigentlich ein Kriegsheld, einen Makler aus London, einen Schulleiter, einen Steuerberater, einen Profi-Komiker und einen Hippie. Die wurden alle berufen in den Dienst durch die Fackelträgerarbeit. Deswegen fühle ich mich so zu Hause dort. Ich bin echt eine Niete und profitiere ungeheuer viel, sehr durch Menschen, die sich reingehängt haben und Theologie studiert haben und die Bibel gut auskennen. Und eins davon war ein Mann namens John Hunter. Das war ein alter Fackelträger, ein ehrenswerter Englischmann. Und ich ging auf ihn zu und sagte ihm, Dr. Hunter, wo haben Sie studiert, damit Sie die Bibel so auslegen können, so lebendig, so lebensnah? Und dann sagte er, ach Peter, ich habe keinen Tag in einer theologischen Hochschule verbracht. Ich sagte, was? Ja, woher diese Doktortitel? Er sagte, ach, achte nicht so drauf, das ist ein Ehrentitel. Dann habe ich ihn gefragt, also Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Und dann sagte dieser alte Mann, der war knapp über 70. Ich dachte damals, er ist uralt, er kippt bald um in meine Gegenwart. Jetzt denke ich gar nicht so. Und dieser Gottesmann sagte mir, Peter, ich bekomme das auf meine Knien vor meinem Herrn in der Stille. Und dann war meine nächste Frage, wie machen Sie das? Und dann nahm er mich an der Hand und hat mir das weitergegeben, was ich euch heute weitergebe, im Wesentlichen. Dieses Gespräch fand im August 82 statt. Ich war 21 Jahre alt. Und seit dem Tag, das ist etwas, was ich umgesetzt habe für die letzte, ich bin schlecht in Mathe, also über 40 Jahre. So pflege ich persönlich diese Gemeinschaft mit Jesus in der Stille. Wenn meine Frau still bleibt, die neben mir sitzt. Aber das pflegen wir miteinander. Und das gebe ich euch weiter, weil das mir so auf dem Herzen liegt für uns heute in diesen Tagen, in der wir uns befinden. Nummer eins, es ist zu erwarten, dass wir die Stimme des Sohnes Gottes durch das Wort Gottes hören. Und da gibt es diese Stelle in Jesaja 50, Vers 4. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Ist das nicht ein tolles Wort? Jesus weiß, wie er mich aufrichten kann. Zur rechten Zeit. Jemand hat mich schon gefragt in diesen Tagen, hast du Deutsch gekonnt, als du nach Deutschland gekommen bist? Nein, konnte ich nicht. Also Ried, das ist die schottische Seite der Familie, das steht mir zugute unter die Urschwaben. Und dann Kraut, das ist die mütterliche Seite, aber wir haben kein Deutsch gesprochen zu Hause. Und als es hieß, dass ich am Bodensee bleibe, hat mein Chef gesagt, gut, im Frühjahr gehst du auf der Sprachschule. Es gibt einen sogenannten Goethe-Institut in Deutschland. Sie haben Schulen überall. Und dann hat jemand mir gesagt, es gibt ein Goethe-Institut in Prien am Chiemsee. Da ist es schön, da sollst du hin. Und es war schön. Und ich habe nicht alle Hausaufgaben eingereicht. Und eines Tages stand ich auf dem Bahnsteig. Ich pendelte zwischen Chiemsee und Bodensee damals. Und ich stand an Plattform mit vielen anderen Menschen und wir warteten auf unseren Zug. Und dann auf einmal kam eine Durchsage und alle sind weggerannt, außer ich. Was ich gehört habe, war wah, 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 wah. Nichts verstanden. Aus einem bestimmten Grund, mein Wortschatz war sehr mangelhaft und sehr eingeschränkt. Das Wort Gottes ist die Wortschatz des Geistes Gottes und der Sohn Gottes. Und am allermeisten werden wir seine Stimme durch sein Wort hören und wahrnehmen. Aber wenn dieser Wortschatz uns unbekannt ist, das tut uns nicht gut. Aber wenn wir uns vertraut machen mit dem Wort Gottes, da werden wir die Stimme Gottes eher erkennen. Jesus sagte, Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich kenne sie. Er hat nicht gesagt, meine Schafe hören mein Wort, sondern sie hören meine Stimme. Und am allermeisten werden wir seine Stimme durch sein Wort wahrnehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit vertraut machen und regelmäßig zu dem Wort Gottes kommen, mit dieser Erwartung und diesem Wunsch, Herr, ich möchte, dass du mich ansprichst, so genauso wie es steht in Jesaja 50. Zweitens, das geistliche Leben erfordert geistliche Nahrung. Es heißt in 1. Petrus 2, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ich war überrascht, als meine Tochter ihr erstes Kind bekam. Also in den ersten Monaten, da war sie ganz schon beschäftigt. Und zwar füttern, Windel wechseln, schlafen gehen, füttern, Windel wechseln, schlafen gehen. Ich weiß nicht, wie oft sie das Kind an der Brust hatte, aber es war, kam mir vor, so alle 3 Stunden. Ich weiß nicht, das ist nicht mein Fachgebiet, aber es war sehr oft. Wenn wir anderen hören, wie gut die Mahlzeit geschmeckt hat, das ernährt uns nicht. Wir müssen selbst die Nahrung zu uns nehmen. Ich war in Kanada 6 Jahre lang, ich habe ein Doku gesehen und es ging um die sogenannten Eskimos. Das ist nicht mehr politisch korrekt, aber immerhin, er versteht, was ich meine. Und der Papa, er kam nach Hause mit einem großen Fisch oder Tier und dann nahm er sein Messer, hat ein Stück rohes Fleisch genommen und dann ist er in diese Igloo, diese ja, Eishütte, reingegangen und der Kameramann folgte ihm und da war seine Frau mit Kindern um sich und es war eigentlich überraschend schön gerichtet. Und dann nahm er sein Messer und hat ein kleines Stück genommen, hat seine Frau gegeben und sie fing an, dieses Stück, also rohes Fleisch zu kauen. Sie hatte ein Baby auf dem Arm und dann nahm sie für mich das Undenkbare, nahm ein kleines Stück aus ihrem Mund und hat es in das Kind, seinen Mund getan. Und so hat sie das Kind ernährt. Das Kind aber hat nur die Reste bekommen, das Vorgekaute. Wenn das Kind wachsen will, irgendwann mal muss es selbst die Mahlzeit, die ganze Mahlzeit zu sich nehmen. Und wenn wir eine Predigt, eine Bibelarbeit hören Und Gott sei Dank, Gott spricht uns an, preist den Herrn, aber es soll uns bewusst werden, das ist vorgekaut. Und so hat der Herr das gedacht und so ist es gut. Aber ich bin ein großer Fan davon, dass wir selbst zu dieser geistlichen Nahrung kommen und diese Nahrung zu uns nehmen. Persönlich. Wie dieser alte Mann damals in 82 auf seine Knien ging und wartete auf Gott, dass er ihn unterweist in der Wahrheit. Hier heißt es, wir sollen schreien wie Babys nach Muttermilch. Nun, ich bitte um Geduld, das ist nicht mein Fachgebiet. Aber vor 2 Jahren war ich auf einer Konferenz und da saß eine Frau und sie war eine Fachfrau, was Muttermilch angeht und Babynahrung. Ich gebe das weiter. Sie sagte zum Beispiel, in Muttermilch gibt es, heißt es Enzyme? Damit das Baby so Muttermilch überhaupt verdauen kann. Es gibt sogar ein Abführmittel in Muttermilch, damit das Baby es überhaupt verdauen kann. Denn wenn man darüber nachdenkt, das Kind hat seinen eigenen Magen- und Darmtrakt noch nicht angewendet. Und diese erste Laden, das muss irgendwie aufgenommen werden. Und Muttermilch hat das. Muttermilch hat oder vermittelt das ganze Immunsystem von Mutter zum Kind. Muttermilch hat einen höheren Wasserinhalt in der Früh, nachdem das Kind geschlafen hat und wenig Wasser zu sich genommen hatte. Und dann abends hat Muttermilch mehr Eiweiß drin, damit das Kind genug Nahrung durch die lange Nacht hat. Und ich hörte mir das an und sagte, es scheint mir, als ob jemand das ausgedacht hatte. Und das war tatsächlich so von unserem Schöpfer her, dass er es so ausgedacht hatte, dass ein Säugling ernährt wird, und zwar mit Nahrung, die direkt aus dem Leben kommt, von dem das Kind starm. Und Gott hat das ausgedacht mit uns. Ich habe geistliche Nahrung euch gegeben. Ich habe meinen Geist in Bewegung gesetzt, dass Menschen dieses Wort niederschreiben. Es ist erfüllt mit meiner Gegenwart und das ist deine geistliche Nahrung. Und ihr sollt es zu euch nehmen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir leiden in der Gemeinde Jesu heutzutage unter eine geistliche Magersucht, weil wir das Wort zu uns nicht nehmen. Und dann wundern wir uns, warum ich so unstabil bin. Warum höre ich Gottes Geist nicht mehr? Warum höre ich die Stimme Jesus nicht, wie er in Johannes 10 sagte? Die Frage ist, nehmen wir diese geistliche Nahrung auf? Hunger ist genauso wichtig als die Nahrung selbst. Gott sei Dank haben wir dieses Empfinden, wir haben Hunger, wir empfinden, ja, ich muss Nahrung zu mir nehmen. Und als ich wiedergeboren wurde, mit 13 habe ich mich bekehrt. Da sind 2 Wunder passiert auf der Heimfahrt. Nummer 1, ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich Jesus in meinem Leben aufgenommen habe. Niemand hat mir gesagt, dass ich das sagen soll. Ich wollte das sagen. Und dann zweitens habe ich gefragt, würdet ihr bitte mir eine Bibel kaufen? Und zwar die Übersetzung, wie die Mitarbeiter hatten. Hoffnung für alle. Ich kann das gut verstehen. Das ist ein Wunder, wenn ein 13-jähriges Junge nach einer Bibel fragt. Und zwar nicht, weil ich irgendwie intellektuell neugierig war. Ich hatte einen Hunger auf einmal. Woher kam das? Ich lebte. Ich war Kind Gottes und der Geist Gottes hat diese Hunger in meinem Herzen geschafft, hat das in mir hineingelegt. Wenn man krank ist, manchmal verliert man seinen Hunger. Und lass uns ehrlich sein, das habe ich selbst erlebt. Woher kam das? Es kommt oft deswegen, weil ich den Geist Gottes in meinem Leben gedämpft habe und ich muss was in Ordnung bringen. Deswegen haben wir 1. Petrus 3, Vers 1. So nun, legt nun ab diese Dinge. Warum? Das dämpft den Geist Gottes. Und wenn der Geist Gottes gedämpft ist, da habe ich keinen Hunger nach dem Wort Gottes. Und wenn ich keinen Hunger nach dem Wort Gottes habe, dann nehme ich diese geistliche Nahrung auf. Und wenn ich diese geistliche Nahrung nicht aufnehme, dann werde ich alt in der Gemeinde, ohne reif zu werden. Und das ist eine Tragödie. Und durchaus möglich. Älter werden, ohne geistlich reif zu sein. Drittens, das geschriebene Wort offenbart das lebendige Wort. Jesus sprach die Theologen des Tages an und er sagte, ihr sucht in der Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben drin. Sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Vor 150 Jahren, als ich auf der Bibelschule war, haben wir sowas gemacht. Man nennt das Briefe schreiben. Per Hand. Auf Luftpostpapier. Mit einer Briefmarke drauf. Mit der Post nach Amerika schicken. Bitte schön. 5 bis 7 Tage hin. 5 bis 7 Tage zurück, Wartezeit 10 bis 15 Tage. Das ist ein Unding heutzutage. Aber so war es damals. Und unsere Post kam während der Bibelschule um ungefähr 10 Uhr vormittags. Aber der Schulleiter, der war ein weiser Mann, der hat uns unsere Post nicht um 10 Uhr gegeben, als sie ankam, sondern erst nach dem Mittagessen. Es gab Ansagen wie hier, es gab ein Bimmel und dann 80 Studenten quetschen sich in die Treppen runter zu ihr Postfächer und dann auf einmal werden diese kleine, zierliche, kanadische, mennonitische Mädchen zum NFL-Spieler und sie werfen Jungs aus dem Weg und sie haben große Freude daran, weil sie haben einen Prince Charming zu Hause und sie haben große Erwartungen. Und dann gehen sie normalerweise allein und dann entweder weinen sie oder lachen sie, je nachdem, was der Inhalt ist. Und dann kommen sie und sie haben eine Art Zeugnisrunde in ihrem Zimmer mit den anderen, die einen Prince Charming haben. Und sie tauschen Folgendes nicht aus. Oh. Seine Grammatik ist wunderbar. Also, und schau mal, das Wort hier in der Ursprache kann es so heißen, aber ich lege das so aus. Und dann sagt jemand, warte mal, wie lang war dieser Brief unterwegs? Ja, 10 Tage. Woher wissen Sie, woher weißt du, dass dieser Brief von deinem Prince Charming überhaupt geschrieben war? Das ist eine lange Zeit. Und übrigens, letztes Mal hat er von seinem Windsurfing gesprochen, dieses Mal wegen seiner Mathearbeit. Bist du sicher, dass das der gleiche Autor ist? So ein Schmarrn. Sie haben hohe Erwartungen. Weil dieser Brief das Mittel ist, wobei sie Gemeinschaft mit einer Person pflegen dürfen. Und das, wovon wir heute Nachmittag sprechen, es geht um diese persönliche Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Und das Alte Testament war die Bibel des Neuen Testaments. Und Jesus sagte hier in Johannes 5, sie sind es, die von mir Zeugen, auch 3. Mose, und besonderes dritte Mose. Nächst, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, würde ich sagen, dessen Autor jedes Mal anwesend ist, wenn es gelesen wird. Es heißt in Lukas 24 von Jesus, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. 1. Korinther 2, 16, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir haben aber Christi Sinn. Der Geist Gottes, der Menschen bewegt hatte, das Wort Gottes zu schreiben, ist der gleiche Geist, der in uns wohnt. Und er weiß wohl, was er gemeint hat. Und deswegen ist alles an Forschung auf diese Beziehung basiert. Weil er der letztendlich der ist, der aufklärt, was damit gemeint ist. Wenn ich einen Brief von meiner Frau Gabi bekäme, Elias, ist das richtig? Und ich war so begeistert, so angetan von diesem Brief. Und ich gebe diesen Brief, Elias sagte, du musst das auch lesen. Das hat mich so bewegt. Er könnte schwarz auf weiß verstehen. Er könnte in ein gewissem Maß das verstehen, was geschrieben wurde. Aber die tiefste Bedeutung wurde er nicht verstehen aus einem bestimmten Grund. Er kennt in dem Fall die Autoren nicht wie ich. Und diese Beziehung bestimmt maßgeblich, wie viel wir verstehen. Und jedes Mal, wenn wir zum Wort Gottes kommen, können wir sagen, Herr, mein Verstand ist nicht ausreichend, um die Tiefe des Herrn zu verstehen. Aber ich danke dir, du wohnst in mir, du bist jetzt gegenwärtig. Schließ das auf, was hier steht. Und dann forscht man und dann liest man und man bleibt bei der Sache. Und langsam manchmal, aber allmählich gibt er uns einen Einblick in der Tiefe des Herrn. Nun kommen wir zu dem praktischen Teil. Und ich habe hier geschrieben, der Plan kann ein guter Startpunkt sein, aber er sollte nicht zum Hauptpunkt werden. Haben Sie stattdessen einen Plan, den Sie als Startpunkt nehmen können? Für mich, also wir sprachen davon heute beim Kaffeekränzchen. Ich bin sehr aufgabeorientiert und in der Vergangenheit ging es darum, lies die Bibel durch in ein Jahr. Ist super, es ist sehr gut. Da habe ich nichts dagegen. Aber für mich, da ist auf einmal eine Mentalität reingeschlichen. Es geht um den Plan. 5 Kapitel heute. Ja, hast du den Plan gemacht? Ja, preis den Herrn. Liebe Geschwister, es geht nicht unbedingt um einen Plan durchziehen. Es geht um eine Person kennenlernen. Ich lese die Bibel nicht unbedingt durch die Bibel zu kommen, sondern ich lese die Bibel, damit die Bibel mich durchdringt. Und dennoch ist ein Plan gut. Und das, was ich euch weitergebe heute, ist ein Plan, den ich eben vor über 40 Jahren bekommen habe. Und es soll uns bewusst werden, geistliche Reife geschieht niemals per Zufall. Zurück zu meinem Marathon in Berlin. Damals hatten wir diese Chips nicht, wie sie heute haben. Du hast einen Chip in der Schuh, du läufst über einen Teppich beim Start und Ziel und dann ist die Zeit exakt. Das hatten wir damals nicht. Und es war etwas kleiner damals, es gab nur 25.000 Läufer und ich war ganz weit hinten, weil das erste Rennen war. Start habe ich gehört, aber Startlinie habe ich erst 3 Minuten später erreicht, weil so viele vor mir waren. Ich habe das Ziel erreicht, da bin ich dankbar dafür. Ich weinte wie ein kleines Kind danach, weil ich so erschöpft war. Meine Mutter hat das einmal gehört und sie sagte, so habe ich mich gefühlt, als ich dich zur Welt brachte. Und das sollst du niemals vergessen. Ich sagte, danke. Den Sieger habe ich niemals mit den eigenen Augen gesehen. Kann man verstehen. Ich habe, glaube ich, seinen Namen gelesen nächsten Tag in der Zeitung. Aber ich weiß eins Bescheid. Und zwar, er ist nicht zufällig als erstes durchs Ziel. Sondern Wochen, monatelang hat er sich auf dieses Rennen vorbereitet. Oft allein die Einheiten hinter sich gebracht. Und dann an dem Tag in Berlin ist das, was im Privat geschehen ist, auf einmal offenbar. Und so ist das mit geistlicher Reife. Geistliche Reife ist niemals per Zufall erreicht. Und viele Menschen wollen das Ergebnis geistlicher Reife, aber sie wollen den Weg dahin nicht. Und das ist ein wichtiger Teil, dieser Weg dahin. Ich mache mich auf, ich mache Raum in meinem Leben, damit ich diese innige Gemeinschaft mit Jesus pflege und ich nehme das Wort Gottes zu mir auf. Ich mag diese Zitate, ich lese nicht alle am Ende von dem Blatt auf der Rückseite, aber A.B. Simpson war Gründer einer Mission. Er sagte, es bedarf mehr Anstrengung, eine gute Gewohnheit zu formen, als sie aufrecht zu erhalten. Eine wahre geistliche Gewohnheit wird, sobald sie ausgebildet ist, zu einer instinktiven Neigung unseres Seins und wir wachsen in eine köstliche Freiheit dadurch, dass wir diese Gewohnheit folgen. Jede geistliche Gewohnheit beginnt mit Schwierigkeit, Anstrengung und Wachsamkeit. Wenn wir diese jedoch nur durch und durch gefestigt werden lassen, wird sie zu einem Kanal werden, durch den die Ströme des Lebens mit göttlicher Spontanität und Freiheit fließen werden. Es muss zur Gewohnheit. Es muss zu einem Lebensrhythmus werden. Natürlich, man kann das Wort Disziplin nehmen, das verstehe ich. Aber zu dieser Zeit ist es ein Lebensrhythmus, das ist ein Teil unserer Person, Gabi und mir. Wir würden das nicht unbedingt als Disziplin betrachten, sondern das ist eine Freude und es fehlt mir, wenn ich über längere Zeit diese Zeit nicht pflege und habe. Die Schrift sagt uns, kauf die Zeit aus. Und ich sage manchmal, weil ich das in jungen Jahren gehört habe, ja Peter, du sollst in die stille Zeit gehen, möglichst vor Sonnenaufgang. Und was weiß ich, wie viele Kapiteln. Und da habe ich das versucht, ich komme zurück dazu und das war einfach zu viel damals für mich. Und als ich das von John Hunter gehört habe, war vor Sonnenaufgang nicht die beste Zeit für mich. Denn an der Uni es hätte sein können, dass ich 2 Stunden vorher erst ins Bett ging. Jede Zeit ist eine gute Zeit, aber gib Jesus deine beste Zeit. Und das wird sich ändern manchmal, je nachdem, in was für eine Lebensphase wir sind. Aber gib Jesus deine beste Zeit. Und wenn 22 Uhr deine beste Zeit ist, preis den Herrn. Es ist nicht meine beste Zeit. Ich hoffe, dass ich zu der Zeit unbewusst bin und schlafe. Und das, was ich mache, ist Folgendes. Ich habe die Schrift, die Gesamtschrift in vier Teile eingeteilt. 1. Mose durch bis Esther, das ist die Geschichte. Hiob bis Hohelied, das ist die Weisheit. Jesaja, Malachi, das sind die Propheten und das Neue Testament ist die Erfüllung. Und was ich mache, ist Folgendes. Ich komme zu Jesus mit dem Wort und sag, Herr, du kennst mich heute, du weißt genau, was ich nötig habe. Du siehst in meinem Herzen hinein, du bist der beste Seelsorger, der es gibt. Ich will dir eine Chance geben, mich anzusprechen, wie es dir gefällt. Und wenn es nötig ist, dass ich irgendetwas ändern muss, bitte mich darauf aufmerksam machen. Sonst möchte ich dich kennenlernen, ich möchte diese Gemeinschaft mit dir haben. Und dann lese ich ein Kapitel von jedem Teil der Schrift. Ich fange in 1. Mose 1 an, ich fange in Hiob 1 an, ich fange in Jesaja 1 an und Matthäus 1. Wenn ich 1. Mose 50 erreiche, das ist das Ende dieses Buches, bin ich noch in Jesaja. Aber egal, Jesaja hat 66 Bücher, ich fange einfach mit 2. Mose an, bis ich Esther erreiche. Und dann kehre ich zurück zu 1. Mose. Und ich lese ein Kapitel aus jedem Abschnitt. Peter, warum machst du das? Und machst du das jeden Tag? Nee, ich kann nicht sagen, dass ich das jeden Tag mache, weil manchmal bin ich auf der La Höhe und ich muss mich morgens vorbereiten, denn ich habe 2 Einheiten vormittags. Vielleicht lese ich die Losung, vielleicht habe ich gar keine Zeit, aber der Herr weiß das. Manchmal habe ich Zeit für 2 Kapitel, manchmal nur einen, egal, aber ich habe einen Startpunkt. Und warum das mir so kostbar ist, es bewahrt mich vor diese Bibel-Lotto-Spielen. Oh, okay, spricht zu mir. Und Judas ging und hängte sich. Nee, das kann nicht sein. Bibel-Lotto, oh my goodness. Ja, geh hin und tu das Gleiche, das kann es auch nicht sein und so weiter. Ich mag einen objektiven Plan und es ist erstaunlich, welcher Abschnitt drankommt, genau wenn Jesus mich so ansprechen will. Und das macht das Ganze so frisch und so lebendig. Sei nicht entmütigt, wenn du Stellen liest, du hast keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wenn ich, was weiß ich, in 3. Mose bin und ich verstehe diese Gesetze nicht, dann weiß ich, boah, okay, da kommt ein Psalm heute auch dran. Aber es ist wichtig, dass wir die Gesamtschrift lesen und uns auskennen, denn eines Tages wird der Herr Einsicht geben. Denn die Bibel legt die Bibel aus. Und der beste Kommentar der Bibel ist die Bibel selbst. Aber wir müssen zu Hause sein. Es gibt einen Vers, Psalm 119, Vers 160. Die Summe deines Wortes ist die Wahrheit. Nicht ein Teil, sondern das Ganze. Und wenn wir uns auf den Weg machen und diese Marathon-Mentalität haben, dann wird der Herr uns Einsicht geben, und zwar zu seiner Zeit. Lies die Bibel, wie ein Kuh Gras frisst. Ein Kuh hat etwa 4 Magen. und dann bringt es wieder hoch, kaut es und dann und so weiter. Mehr muss ich nicht erzählen. Und das, was ich gerne mache, ist Folgendes. Ich habe mein Moleskin Journals. Ich bin ein bisschen altmodisch. Ich tue das per Hand. Und ich schreibe auf, welche Datum, wo ich bin, die 4 Kapiteln. Und dann anhand von Psalm 100, ich komme in seine Gegenwart mit Dankbarkeit. Und ich liste 3 Sachen auf an dem Tag, wofür ich dankbar sein kann. Das finde ich gesund, weil ich komme mit einer gesunden Ehrfurcht und Dankbarkeit in seine Gegenwart. Und dann sage ich, Herr, okay, wir sind dran heute. Heute Morgen war ich in 2. Samuel, ich war in den Psalmen, ich war in Jesaja, ich war in Offenbarung. Und ich lese das durch. Manchmal schreibe ich ein bisschen mehr, vielleicht die eine ganze Seite, vielleicht nur ein Viertel. Aber ich lese das, ich lasse das wirken in meinem Herzen und dann schreibe ich auf, was das zu mir sagt, als ob ich jemand anders erklären möchte. Und wenn ich das lese, darüber nachdenke und aufschreibe, dann sitzt es tiefer als nur einen Plan durchkriegen. Und heute Morgen war ich in 2. Samuel 21, das war so gut. David müsste was ausbügeln, was Saul versäumt hatte. Und das ist manchmal die Aufgabe eines Leiters, das aus der Vergangenheit ausbügeln, was jemand vor dir versäumt hatte. Denn es geht um was viel größer als nur dein einziges Leben. Es geht um Gottes Reich. Und manchmal ist das deine unangenehme Aufgabe. Das war für mich eine Lektion heute. Es war sehr schön. Es war super. Es hat sogar 3 Sterne daneben. Das kann sein, dass es in einer Andacht vorkommt an die Fackelträgerfamilie. In der Vergangenheit habe ich schlechthin einfach zu viel aufgenommen. Ich habe mit zu viel begonnen. Lies durch die Bibel durch ein Jahr mit 14. Manche können das, aber das war für mich eine Herausforderung. Hauptsache, hab einen Plan, mach was kontinuierlich und lass das Wort wirken. Jetzt was ganz Schräges, ich weiß. Ich mag eine Bibel für meine stille Zeit ohne Diagramm, ohne Kommentar, ohne meine Bibel-Unterstreichprogramm mit 4 Farben. Warum? Wisst ihr, dass es schwer ist, eine Bibel zu bekommen heutzutage ohne zusätzliche Notizen und so? Sie sind da, aber ich mache das deswegen. Weil ich manchmal die alten Stellen lese und sie sprechen mich ganz neu an. Und ich will nicht zu dieser altbekannten Stelle kommen und ich sehe, unterstrichen mit roter Farbe, paar Notizen und dann sage ich psychologisch, okay, been there, done that, da weiß ich Bescheid. Nee. Die Bibel lesen ist wie ein Zwiebel auseinandernehmen. Es gibt immer eine tiefere Etage der Wahrheit. Bin fast fertig. Es dauert ungefähr 80 Stunden, die Bibel einmal durchzulesen. Bei Pultgeschwindigkeit, wie im Gottesdienst. Ich habe das in Gerolds Grün gesagt. Und am nächsten Jahr kam ich wieder zu dieser Gemeinde und eine Frau kam auf mich zu und sie sagte, darf ich was bekennen? Da dachte ich, oh, will ich das hören? Aber sie sagte, letztes Jahr haben sie gesagt, es dauert 80 Stunden, die Bibel einmal durchzulesen. Und ich saß da, ich sagte, auf keinen Fall ist das die Wahrheit. In der Zwischenzeit habe ich die Bibel auf CD. Ist ein bisschen weit, ist ein bisschen in der Vergangenheit. Und sie sagte, rate mal, wie viele Stunden es gibt. Ich sagte, ungefähr 80. Sie sagte, ja, es tut mir leid. 80 Stunden im Jahr ist weniger als 2% des Jahres. Das, was ich hier nenne, das dauert, was, 40 Minuten? Je nachdem. 30 Minuten im Wort Gottes, das ist ungefähr 2% des Tages. Ist Jesus es wert? Und für mich, ich halte gern fest, was ich gelesen habe, denn manchmal brauche ich, ich nenne das geistliche Schwung. Und an den Tagen, da wo ich aufnahmebereit bin, in der Lage bin, das zu tun, manchmal spricht der Herr so deutlich, ich tue das auf ein Dokument notieren. Und es gibt manche Tage, sie sind so dunkel, ich bin so fertig, ich kann das nicht mehr machen. Und da gehe ich zurück zu dieses Dokument, da wo der Herr zu mir sprach. Und ich ermutige mich selbst. Wahrscheinlich, wenn meine Frau mich das Lesen sieht, sie weiß, ich muss für ihn beten. Elias.
Ist nicht mehr so warm.
Nicht mehr so warm, sehr gut, okay. Sehr gut, das ist alles, was ich nötig hatte. Aber eine Frage habe ich. Was hast du mit dem Wasser getan, damit es lau wurde?
Ich habe es stehen lassen.
Stehen lassen. Es ist möglich, nichts zu tun, Jesus und deine Bibel stehen zu lassen. Und etwas wird passieren. Und was passiert ist Folgendes. Wir nehmen das Temperatur unserer Umgebung an. Manchmal unbewusst. Wir nehmen das Temperatur der Kultur und die moralische, geistliche Umgebung an, wenn wir nichts tun. Dieses Nichtstun kann gefährlich sein. Simon, es ist 17.54 Uhr. Gibt es eine Frage? Watchman Nee, der zitiert ist, unten auf diesem Blatt, er hat Jura studiert und er hat das Neue Testament einmal im Monat gelesen. Georg Müller, unter manche hier bekannt, hat die ganze Bibel vier bis sechs Mal im Jahr durchgelesen. Das soll uns nicht überraschen, warum Gott diese Männer so mächtig gebraucht hatte. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Ich bete. Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns dein Wort anvertraut hast. Wir danken dir, dass dein Geist vorhanden ist und uns das aufschließen kann, was wir brauchen. Jesus, wir wollen dich nicht stehen lassen. Und ich danke dir, dass du auf uns wartest, uns anzusprechen durch dein Wort. Segne du unsere Zeit um deines Namens willen. Amen.